Guten Morgen und sehr, sehr herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr alle da seid. Und ganz besonders schön ist der übervolle Babyraum mit ganz vielen kleinen Menschen, die heute zuhören. Herzlich willkommen auch auf jeden Fall allen, die uns online heute folgen. Und ich grüße euch mit einem Vers aus der Bibel. Es steht im Korintherbrief und ist von Paulus geschrieben und er ist ausgesucht als Vers über diese Woche. Und er lautet, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was eine Zusage für uns hier heute Morgen. Wir kommen, und das haben wir in der Dekoration wunderschön eingefangen, von Pfingsten. Heiliger Geist ist das Thema und deshalb heißt dieser Gottesdienst Trinitatis. Dieser Sonntag, nicht dieser Gottesdienst, heißt Trinitatis und das meint Dreieinigkeit. So wie ich es gerade aus dem Vers zitiert habe. Dieser Gottesdienst ist ein ganz besonderer Gottesdienst in vielerlei Hinsicht. Ganz besonders eben auch, weil heute unser Pastor Lukas Haug ordiniert wird. Lukas, dein Studium ist zu Ende, du hast es geschafft und das ist ja erstmal ein gutes Gefühl. In unserem Bund ist es dann so, dass einer der Dozenten, in diesem Fall ist das Professor Matthias Ehmann, heute Lukas ganz offiziell ordiniert. Das kann der Matthias Ehmann nachher viel besser erklären als ich. Ich kann sagen, was für uns als Gemeinde das Besondere ist und damit eben auch für Lukas, dass wir die erste Gemeinde sind, in der Lukas seinen Dienst ausüben wird, beziehungsweise er hat ja schon damit angefangen und das freut uns ganz besonders. Ich habe Lukas jetzt ein paar Mal erleben dürfen, einfach im Kreis der Leitung dieser Gemeinde. Und ich kann sagen, Lukas ist jemand, der Gott von Herzen liebt. Und so besonders dieser Gottesdienst für Lukas ist, das Wort besonders kann ich nicht steigern, aber ich möchte ein anderes einbringen und das ist das Wort einzigartig. Einzigartig ist unser Gott, einzigartig von seiner Liebe für uns her. Und einzigartig darin, dass er ohne Bramborium und was alles immer dazugehören kann und mag, wenn man hohe Leute anspricht, einfach so von uns im Gebet angesprochen werden kann. Beten, das heißt reden mit Gott, das tue ich jetzt stellvertretend für uns alle. Und zur Ehre Gottes bitte ich euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute die Ordination von Lukas feiern dürfen. Ich danke dir, dass so viele gekommen sind, um von deinem Wort zu hören und Lukas auch dabei zu begleiten. Du bist ein großartiger, ein einzigartiger Gott, überfließend von Liebe und Gnade zu uns. Es gibt nichts, Herr, was wir vor dir verbergen müssten, weil alles ist offenbar von dir und du bist derjenige, der uns erlöst hat und uns vergeben hat. Ich bitte dich, dass du die frische, klare Luft jetzt auch in unsere Gedanken bringst, dass wir nicht festhalten an dem, was in der letzten Woche betroffen, ärgerlich oder eben auch in anderer Art und Weise ablenkend war. Ich bitte dich, dass wir mit ganzem Herzen jetzt hier sind. Und ich lade dich ein, Raum einzunehmen in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und dich wollen wir erleben und spüren, Herr, in diesem Gottesdienst. Dazu segne uns Gott. Amen. Wir hören und singen das erste Lied. Dabei sammeln wir schon die Kollekte ein, denn direkt im Anschluss hören wir die Predigt und folgt dann auch die Ordination von Lukas.
Wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Leben.
Du wachst auf, du riechst den Rauch, irgendwas stimmt nicht. Plötzlich bist du hellwach, du stehst wortwörtlich im Bett. Deine Gedanken rasen, das Adrenalin pulsiert durch deine Adern zusammen mit sicherlich einiger Angst. Es brennt. Das Haus steht in Flammen und das nicht, weil Pfingsten ist und der Heilige Geist gekommen ist, sondern es brennt, eine Katastrophe. Was würdest du aus deinem Haus retten? Was würdest du mitnehmen? Wen? Ja. Die Punkte waren wichtig zu sammeln wahrscheinlich. Ja. Wen würdest du mitnehmen? Die Schwiegermutter? Die Frau? Das Kind? Den Hund? Jesus Christus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Er sagt das in der Bergpredigt, vielleicht der größten programmatischen Rede des Christentums. Sie sagt uns oder kann uns sagen, was bedeutet das Reich Gottes, von dem dieser Jesus spricht? Er sagt, häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus spricht mit Menschen über ein ganz zentrales Thema, über Besitz. Und er spricht dabei auch über den Fokus unseres Lebens, unsere grundlegende Ausrichtung. Es geht ihm gar nicht darum, dass wir keine Schätze sammeln sollen. Es geht darum, welche Schätze sollen wir sammeln. Jesus redet hier nicht einfach von deinem Lieblingspulli, über den vielleicht die Motten herfallen. Was Jesus hier beschreibt, das ist damals deutlich existenzieller. Die Kleidung, das war gerade für Frauen in der damaligen Zeit ein wesentlicher Teil ihrer Mitgift, ihrer sozialen Absicherung. Wenn das zerfressen wird von den Motten, dann ist das nicht nur ein Pulli, der weg ist. Das ist vielleicht eher wie deine Rentenanteile, die weg sind. Deine Lebensversicherung, die einfach verschwindet. Die Motte hat sie gegessen. Dort, wo dein Schatz ist, ist deine Sicherheit, deine Stärke, dein Selbstvertrauen. Wo der Schatz ist, ist das Herz. Das Herz meint hier mehr als nur die Emotionen. Die Menschen damals meinten mit Herz auch den Ort, an dem Entscheidungen getroffen werden, Entschlüsse gefasst werden, die Richtung bestimmt wird. Wo dein Schatz ist, da ist dein Fokus, deine Ausrichtung. Und dann spricht Jesus weiter. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Und durch das Auge leuchtet das Licht in den Körper. Ganz offensichtlich geht es hier nicht um eine Medizinvorlesung. Wenn du aus deinem Inneren leuchtest, aus deinen Augen, dann solltest du zum Arzt gehen. Dann stimmt irgendwas nicht. Hier geht es um etwas anderes. Das Auge des Menschen ist ein Bild, eine Metapher für das Innere des Menschen, für seine Haltung, für seine Person. Das Auge ermöglicht den Blick in die Seele. Ich küsse dein Auge. Vielleicht kennt ihr diese Redeweise. Wenn deine innere Haltung getrübt ist, man nicht durchschauen kann, dann wird es dunkel in dir. Dann stirbst du als Mensch innerlich ab. Wenn wir nach außen hin ein guter Mensch sind, wenn ich nach außen hin ein guter Mensch bin, aber innerlich zerfressen von Habgier, von Egoismus, von Selbstzentrierung, dann wird es in mir dunkel, da erlischt ein Licht. Eine Realität, die wir vielleicht manchmal ganz gut bei anderen Menschen beobachten können. Wir wissen, bei wem es dunkel ist. Und es fällt uns viel schwerer, bei uns selber zu sehen, wo wird es eigentlich in mir dunkel? Wo stirbt etwas von mir ab? Es geht offensichtlich nicht darum, äußerlich ein bisschen Geld zu spenden. Ihr habt das gerade getan, vielen Dank dafür. Aber es geht nicht darum, äußerlich ein bisschen Geld zu spenden und vor allem zu sagen und sich dabei sehen zu lassen und viel darüber zu reden. Tu Gutes und vor allem rede darüber. Mach eine große Öffentlichkeitskampagne. Es geht Jesus um eine innere Haltung, um einen Weg zum Leben. Eine Lebenskunst, ein Modus vivendi. Wie gelingt das Leben? Wie gelingt es, während wir uns natürlich Gedanken machen über so Dinge wie die Rente? Wie gelingt das Leben, wenn du heute in eine verantwortliche Leitungsaufgabe in einer Gemeinde berufen wirst? Wie gelingt das Leben und auch dein Pastorendienst hier in Dortmund und für eine lange Perspektive, für 20, 30, 40, die Rente, vielleicht auch 50 Jahre? Wie gelingt das gerade dann, wenn eigentlich niemand genau sagen kann, was du in 2 Monaten genau tun wirst? Wie gelingt das als Gemeinde, wenn niemand genau sagen kann, wie schaut diese Gemeinde eigentlich in 5 Jahren aus? Und wie schaut dein persönliches Leben dann aus? Wie gelingt das Leben, wenn wir etwas hinterlassen wollen? Jesus ist überzeugt, wenn wir die richtigen Schätze sammeln, dann gelingt das Leben. Wenn wir nicht innerlich verdunkeln, sondern lebendig bleiben, dann gelingt das Leben. Das hat viel für Jesus mit unserer Ausrichtung dieses Lebens zu tun. Wohin richtet sich das Herz? Und jetzt habe ich ein Experiment mit dir vor. Ich brauche dafür beide deine Finger. Ihr dürft die jetzt so hochheben. Wenn es einen Gemeindefotografen gibt, das wäre das perfekte, der Moment für ein Gemeindefoto. Richtet einen Finger, soweit ihr könnt, nach vorne. Achtet bitte auf die Vorderleute. Soweit ihr könnt, genau, streckt es. Und den anderen so, nicht zu nah, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter vor euch, so wie ein Geodreieck. Das sind 15 Zentimeter. Okay, und jetzt versucht ihr, den Finger, der weiter weg ist, ja, mit ausgestreckter Hand scharf zu stellen, zu fokussieren. Zweites Level, den Finger, der näher bei euch ist. Das ist schon schwieriger. Ja? Wenn das zu nah macht, dann schielt ihr ganz schön. Also haltet ein bisschen Abstand. Okay, und jetzt kommt das Level, was das schaffen jetzt bisher eigentlich alle Leute normal. Jetzt wird es spannend. Schaffst du auch die dritte Aufgabe? Versuch, beide gleichzeitig scharf zu stellen. Wenn du das schaffst, wieder, dann müsstest du einen Arzt aufsuchen oder eine Ärztin. Anatomisch ist das unmöglich. Also dann hast du wirkliche Spezialfähigkeiten. Es geht um den Fokus. Fokus meint, dass wir uns auf eine Sache ausrichten. Dass wir scharf stellen auf etwas. Die Übersetzung der Basisbibel beschreibt den weiteren Text der Rede Jesu in dieser Hinsicht ganz treffend. Worum man sich sorgen soll. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ihr habt das wahrscheinlich längst gemerkt. Lukas ist nicht auf den Kopf gefallen. Er ist ein junger, kluger Mann. Er könnte wahrscheinlich woanders mehr Geld verdienen. Ziemlich sicher. Wenn man bereit ist, noch jedes Wochenende zu arbeiten und so weiter und so fort. Das sind große Skalierungsmöglichkeiten. Man darf auch für Geld arbeiten. Ich hoffe, du wirst auch bezahlt. Das ist nicht der Punkt. Was Jesus sagen will, ist, der Fokus, die Ausrichtung gelingt nur auf eines. Jesus sagt nicht, wir dürfen keinen Besitz haben. Er sagt nicht, wir müssen Menschen nicht bezahlen für ihre Arbeit. Er sagt, ihr könnt nur einem Herrn dienen. Ihr könnt nur einen Fokus haben, Gott oder das Geld. Der Dienst gegenüber dem Reichtum schließt den Dienst gegenüber Gott aus. Sowohl der Gottesdienst als auch der Dienst gegenüber dem Reichtum, der Mammon-Dienst, das bekommt quasi so eine gotthafte Gestalt in den biblischen Texten, wird in den Taten in Bezug auf Geld gemessen. Man kann das ablesen. Was machst du mit deinem Geld? Und Jesus ist ganz schön anspruchsvoll. Er fordert Fokus. Fokus auf Gott. Fokus auf ihn, auf sein Reich. Und das ist gar nicht so leicht. Es gibt ja viel bei uns im Leben zu bedenken, neben diesem Fokus. Dinge, die wir tun sollten, unbedingt. Dinge, die wir kontrollieren wollen und die schwer sind zu kontrollieren. Dinge, die wir gestalten wollen, ganz positiv in unserem Leben. Die Welt ist komplex und sie fordert ständig unsere Aufmerksamkeit. Ganz oft ja auch zu Recht. Da gibt es Wichtiges zu tun und zu bedenken. Und gerade darum, denke ich, zeigt Jesus eine Lebenskunst auf. Bei all dem den Fokus bewahren. Die richtigen Schätze sammeln. Jesus spricht jetzt weiter und entfaltet seine Gedanken in ganz poetischen, bildhaften Worten. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte in Scheunen, trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben nur eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag in den Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Zwei Bilder, die Jesus uns ausmalt. Die Vögel haben zu essen, obwohl sie sich nicht kümmern. Und es ist ja ein fast beleidigendes Bild, wenn man ein bisschen Landwirtschaft kennt. Da rackern sich die Menschen ab, morgens um 5 wird irgendwie aufgestanden, um noch zu sehen oder die Ernte einzufahren, bevor es dann regnet. Und der Vogel sitzt einfach auf seinem Ast, der tut gar nichts. Er zwitschert ein bisschen. Und am Ende ist er auch satt. So ist das manchmal. Während ihr die Wolle spinnt und euch abmüht für eure Kleidung, für euch, für eure Familie, da wachsen die Feldblumen einfach und sind wunderschön. Jesus geht es nicht darum, dass wir ein asketisches Leben führen, halb verhungert und in Lumpen gekleidet. Manchmal wird dieser Text ja so interpretiert. Weder ihr als Gemeinde noch Lukas als Pastor müsst in Lumpen herumlaufen. Selbst Jesus wird ja manchmal als Fresser und Säufer tituliert, was wahrscheinlich nicht damit zusammenhängt, dass er nichts isst und nichts trinkt. Und am Ende würfeln die Soldaten um sein Gewand, weil es offensichtlich von guter Qualität war. Es war wichtig, wer dieses Stück Stoff bekommt. Es war es wert. Es war kein Lumpen. Jesus steht mitten im Leben. Der Vater kümmert sich. Essen, Trinken, Kleidung. Und trotzdem setzt Jesus hier einen Kontrapunkt. Er sagt, mitten in diese Welt, wo wir uns um das auch kümmern, sorgt euch doch nicht. Und ja, wir selbst, kommt die Frage in den Sinn, wie praktikabel das eigentlich ist. Die Wahrheit ist doch, Vögeln verhungern in dieser Welt. Es ist gar nicht so, dass alle überleben. Und um ehrlich zu sein, ich finde nicht jedes Unkraut, das am Wegesrand irgendwo wächst, wunderschön. Manches ist einfach Unkraut, unfassbar hässlich. Natürlich sollen wir arbeiten, natürlich sollen wir uns kümmern. Wir sollen auch nicht alle nackt rumlaufen. Jesus geht es um die Perspektive, um den Fokus. Es geht um das Sorgenmachen. Der ganze Abschnitt dieser Rede kreist um diesen Zuspruch und diesem Anspruch, der in diesem einen Satz deutlich wird: Sorgt euch nicht. Sorgen sind aus Angst geboren. Und es gibt ja gute Gründe für Angst und Sorge. Wenn du nichts zu essen hast, stirbst du. Ein guter Grund, sich darum zu sorgen, was man essen kann. Ohne Kleidung gibt es keinen Schutz vor Wind und Wetter und vielleicht auch vor den anderen. Ein guter Grund, sich um Kleidung zu kümmern. Was ist dann Sorge? Ich denke, letztlich geht es um Angst. Um Angst, um das blanke Dasein, um das Menschsein. Diese Angst ist aus meiner Sicht völlig berechtigt. Wir hängen in der Luft. Und trotzdem liegt das nicht in unserer Hand, unser Dasein. Wir können uns um die kleinen Dinge im Leben kümmern, aber unser Dasein, unser Sein, unser Leben haben wir als Letztes nicht in der eigenen Hand. Du kannst säen und ernten, aber als Bauer in der Antike bist du einer Dürre oder einer Flut schutzlos ausgeliefert. Und ich denke, das hat sich letztlich bis heute nicht verändert. Du kannst und du sollst dich um Menschen kümmern, die dir anbefohlen sind. Jeder von uns. Und ja, als Pastor in besonderer Weise, mit einem besonderen Auftrag, Hirte zu sein. Aber du kannst ihr Leben nicht erhalten. Auch Lukas kann euch nicht retten. Jesus will unsere Perspektive verändern, damals und heute den Fokus scharf stellen. Du kannst dein Leben im Letzten nicht selbst erhalten, aber Gott schenkt es dir, jeden Tag neu. Gott erhält es dir, jeden Tag neu. Wir sind heute zum Feiern hier, ein Fest. Ein Festgottesdienst. Und gleichzeitig haben wir auch sicherlich Sorgen im Gepäck. Das gehört zusammen, das muss sich auch nicht auflösen. Die gehen ja nicht einfach weg, nur weil wir dieses Gebäude betreten. Was sicher geglaubt war, kann wegbrechen. Friede, Demokratie, Familie, Wohlstand, Arbeit, Heimat, Natur, Gesundheit, Freundschaften, Beziehungen. Alles das kann brüchig werden. Das, was uns Stabilität gibt, kann brüchig werden. Alles das kann Sorgen bereiten und in gewisser Weise sorgt man sich ja zu Recht darum. Wir sehen, wir ernten, aber die Daseinsbedingungen unseres Lebens sind uns aus der Hand gerissen. Wir haben sie nicht im Griff. Wir essen, wir trinken, wir kleiden uns, wir arbeiten, wir gehen wählen. Wir besuchen Ärztinnen und Ärzte. Wir lehren und leiten und begleiten in der Seelsorge. Wir versuchen, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen. Und doch ist dir dein Leben und auch dein Dienst immer entzogen, immer aus der Hand genommen. Und das könnte einen zur Verzweiflung bringen. Und an manchem Tag tut es das. Jesus eröffnet eine andere Perspektive, eine andere Art zu leben. Er zeigt eine andere Lebenskunst. Und ich lade dich heute ein, diese Perspektive einzunehmen. Vielleicht wieder neu scharf zu stellen oder das zum ersten Mal auszuprobieren. Es gibt heute genug Grund für Feiern und für Sorgenvollsein. Und darin sagt Jesus, sorgt euch nicht. Das sorgt euch nicht. Euer Vater im Himmel weiß doch, was er braucht in der Bergpredigt. Das ist in gewissem Sinn eine Verlängerung der Botschaft von Weihnachten, wenn der Engel sagt, hab keine Angst. Es gibt genug Grund um Sorge, Angst ums Dasein. Aber euch ist der Retter geboren. Sorgt euch nicht. Euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Er versorgt euch. Das ist der Perspektivwechsel, den Jesus anbietet. Der Gegenwart dieser wilden Welt mitten ins Angesicht zu schauen. Sie nicht zu leugnen, sondern sie anzusehen mit offenen Augen. Und darin den Fokus scharf zu stellen, mittendrin. Und auf die Aufforderung und Zusage, Jesus zu vertrauen, sorgt euch nicht. Jesus spricht zu dir und zu uns als Gemeinschaft, als Menschen, die ihm nachfolgen, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Amen. Ich bete mit uns. Dreieiner, guter Gott. Das ist ein anspruchsvolles Wort, wenn du uns zusagst, sorgt euch nicht. Vielleicht können wir das nur von dir hören. Vielleicht darfst nur du das sagen, weil du diese Welt erhältst, weil du unser Leben erhältst. Und darum legen wir alle unsere Sorgen vor deine Füße, weil sie da gut aufgehoben sind. Wir schmeißen sie einfach hin und wollen freudig die Zusage von dir annehmen und uns heute nicht sorgen, sondern feiern mit dir das Leben, die Gemeinschaft mit dir. Und auch Lukas, den du berufen hast in deinen Dienst. Amen. Jetzt ist es Zeit. Lieber Lukas, du darfst noch sitzen bleiben. Er ist schon ganz aufgeregt, so soll das auch sein. Ich mache hier ein bisschen Platz, wir brauchen gleich Platz. Manche von euch sind in diesen Gottesdienst gekommen, weil sie einfach gerne hier in den Gottesdienst gehen. Und das ist gut. Und andere sind weit gereist. Liebe Familie und Freunde von Lukas, Kolleginnen, Kollegen, weil ihr euch auf die Ordination freut. Im Brief an die Epheser, da heißt es, er und gemeint ist Jesus Christus, hat einige als Apostel eingesetzt. Einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund hat über die mögliche Anstellung von Lukas beraten. Ihr habt nachgedacht, gesprochen. Und am 15. Dezember 2024 habt ihr diesen Prozess abgeschlossen, habt eine Entscheidung getroffen und zum 1. Mai hast du hier den Dienst als Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund angetreten. Da du nach deinem Studium in Ebersbach und an der Philipps-Universität in Marburg zunächst eine Promotion verfolgt hast und auch bei uns an der Hochschule in Ebersbach gelehrt hast und lehrst, ist das hier deine erste Pfarrstelle, deine erste Pastorenstelle in einer Ortsgemeinde. Dementsprechend ist die Einführung in diesen Dienst eben nicht nur die Einführung in den Dienst der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund, sondern auch die Einführung in den Dienst im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, in der Kirche, zu der diese Ortsgemeinde auch gehört. Dieses Geschehen wird in Kirchen- und Gemeindebünden Ordination genannt. Das ist das, was wir heute feiern. Wenn Sie hier sitzen und nicht so ganz sicher waren, was ist das, Festgottesdienst, warum, Ordination, noch nie gehört, das ist gemeint, das feiern wir heute. Wir verstehen unter einer Ordination die öffentliche Beauftragung eines Menschen zur Pastorin oder zum Pastor einer Gemeinde, einer Gemeindegründungsarbeit oder eines Sonderdienstes im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, durch die ihm der Dienst der Verkündigung und Lehre, Seelsorge und Leitung übertragen wird. Mit der Ordination verbunden ist auch der Hinweis auf Rechte und Pflichten des Pastors, die in unserer staatlichen Rechtsgebung gegeben sind. Das ist nicht allen Menschen bewusst, aber das gibt es. Also der Gesetzgeber hat dafür besondere Rechte und Pflichten festgehalten. Dazu gehören das Zeugnisverweigerungsrecht und auch die Schweigepflicht in Seelsorgefällen. Nach unserem Gemeinde- und Dienstverständnis kann prinzipiell jedes Gemeindemitglied die Aufgabe der Verkündigung und Lehre, Seelsorge und Leitung ausführen. Und das ist ja auch die Praxis bei euch hier in Dortmund. Ihr habt einen Leitungskreis, einen Ältestenkreis. Und natürlich dürfen die predigen und lehren und leiten. Und ihr dürft euch auch in der Seelsorge an diese Menschen wenden. Die Wirksamkeit dieser Dienste hängt nicht von der Ausführung durch einen Pastor ab. Aufgrund seiner Berufung, Begabung und theologischen Ausbildung werden dem Pastor von der Gemeinde diese Aufgaben jedoch bevorzugt anvertraut. Wobei die konkrete Ausgestaltung dann vor Ort hier bei euch in Dortmund geschieht. Denn Pastorinnen und Pastoren sind in die Dienstgemeinschaft aller Haupt- und ehrenamtlichen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde eingebunden. Der in den Dienst einzuführende Pastor verspricht vor Gott und vor der Gemeinde in Verkündigung und Lehre ein gehorsamer Hörer und treuer Zeuge des Wortes Gottes zu sein, dass seine Verkündigung immer vorgegeben und darum auch verbindliche Richtschnur ist. Der in den Dienst einzuführende Pastor verspricht vor Gott und der Gemeinde in der Seelsorge, den ihr anvertrauten Menschen nachzugehen, orientiert an der Art und Weise, wie Jesus Christus Menschen nachgegangen ist. Weiter verspricht er, in partnerschaftlicher Dienstgemeinschaft die Leitungsverantwortung mit den von der Gemeinde berufenen und zu berufenden Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleitern wahrzunehmen. Und schließlich bekräftigt er in der Ordination seine Bereitschaft, sich mit seinem persönlichen Leben der Herrschaft Christi unterzuordnen. Das ist das, was jetzt passiert. Jetzt darfst du nach vorne kommen. Lieber Lukas, ich möchte dir einen Zuspruch aus Gottes Wort geben, aus Johannes. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Ja, da kann man auch mal sich freuen. Jetzt folgt das Ordinationsversprechen. Ich werde dich Fragen stellen und du darfst antworten, ja, mit Gottes Hilfe. Lukas Maximilian Haug, ich frage dich im Namen der hier versammelten Gemeinde vor dem dreieinen Gott. Bist du bereit, das Evangelium von Jesus Christus auf der Grundlage der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments als frohe Botschaft und Rettung für die Welt und die Menschen im Vertrauen auf den Geist Gottes zu verkündigen? Erkennst du die Heilige Schrift der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments als die von Gott gegebene Richtschnur des Glaubens und Lebens an? Und bist du entschlossen, die dir anvertrauten Menschen darin zu unterweisen?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Bist du bereit, die dir anvertrauten Menschen in der Liebe Gottes zu ermutigen, zu trösten, zu ermahnen und sie an den Willen Gottes für ihr Leben zu erinnern und seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Bist du bereit, in der Verantwortung vor Gott die Gemeinde Jesu Christi gemeinsam mit den von der Gemeinde dazu Berufenen zu leiten und ihr in der Leitung zu dienen? Bist du bereit, deinen Dienst so auszuüben, dass er der Einheit der Gemeinde Jesu Christi dient?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Bist du bereit, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit und Geduld Jesu Christi mit deinem ganzen Leben die gnädige Herrschaft Gottes zu bezeugen und dich so zu verhalten, wie es einem Boten Jesu Christi entspricht?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wir haben gerade gesprochen. Lukas soll etwas Nettes bekommen. Du bekommst später schöne Geschenke. Das vielleicht Wertvollste in gewisser Hinsicht bekommst du hier. Das ist die Ordinationsurkunde, die du bekommst. Ich lese sie einmal vor, dann wissen Sie, was hier steht. Ordinationsurkunde Lukas Maximilian Haug wird mit heutigem Datum zum Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund und dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland ordiniert. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist schön, dass Sie sich mitfreuen, dass ihr euch mitfreut. Ich habe das Klatschen abgewartet, weil jetzt kommt eure Aufgabe. Auch ihr habt etwas zu tun. Liebe Mitglieder der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund, alle anderen können durchatmen. Lukas Haug wird heute zu einem besonderen Dienst in eurer Gemeinde beauftragt und ordiniert. Er ist mit dieser Ordination in einer bevorzugten Weise für die Lehre, die Seelsorge und die Leitung der Gemeinde verantwortlich. Als Gemeinde übernehmt ihr Verantwortung, den Dienst von Lukas Haug mit eurer Fürbitte, eurer Mitarbeit und Unterstützung zu begleiten und ein respekt- und vertrauensvolles, geschwisterliches Miteinander zu pflegen. Der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus gebe euch zum Miteinander im Dienst und in der Gemeinschaft seinen Geist und gewähre euch seine Gnade. Jetzt wollen wir dich nicht einfach nur mit einer Urkunde abspeisen, so wichtig sie ist formal, sondern ich bitte jetzt Silke und Samuel mit nach oben zu kommen und wir werden für dich beten. Und das machen ganz bewusst in unserer Kirche Menschen, die die Gesamtkirche in Deutschland vertreten, der Bundesleitung oder so wie jetzt ich vom Lehrkörper der Theologischen Hochschule und gleichzeitig Menschen aus der Ortsgemeinde, weil das entspricht unserem Gemeindeverständnis. Lukas ist euer Pastor und deswegen segnet ihr ihn mit in diesen Dienst ein. Und wir beten für dich und ich tue das unter Handauflegung. Und genau, Sie dürfen dazu aufstehen. Lukas, Gott mehre in dir den Heiligen Geist und bestätige dich im Dienst des Pastors in der Gemeinde Jesu Christi in Verkündigung und Lehre, Seelsorge und Leitung. Du hast den Auftrag bekommen und bist bevollmächtigt, als Pastor das Wort Gottes zu predigen, die Gemeinde zu lehren und zu leiten und in Einheit mit dem dreieinen Gott und seiner weltweiten Gemeinde diese zu suchen. Guter Gott, wir befehlen dir Lukas und seinen Dienst deiner Gnade und Fürsorge an. Amen.
Ja, und Vater, wir bitten dich für Lukas als unseren Pastor, dass du ihm die rechten Worte schenkst. Worte der Klarheit, wo wir Korrektur brauchen und Worte der Liebe, die aufbauen, wo Herzen zerbrochen sind. Und ich bitte dich, dass du ihm dafür auch immer wieder Momente der Ruhe schenkst, in denen er auftanken kann, auf dich hören kann, auf deinen Willen hören kann, was für ihn und für unsere Gemeinde richtig ist. Bitte rüste ihn aus dafür. Amen.
Ja, Vater, und ich bitte dich für die vielen Aufgaben, die jetzt auf Lukas zukommen und die er schon begonnen hat, die sich aber weiter mehren werden. Ich bitte dich für die vielen, denen Lukas begegnet, die Menschen aus unserer Gemeinde und die, die uns besuchen. Dass du ihnen in der Begegnung immer wieder mit Liebe und Barmherzigkeit zu diesen Menschen erfüllst. Dass du deinen Heiligen Geist schenkst bei den Worten, die er dann wählt. Ich bitte dich, dass Lukas auch in der Gemeinschaft mit seiner Frau Gesche immer wieder erfrischt wird von deiner Liebe und von deinem Wort. Ich bitte dich, dass du ihn bewahrst vor dem, was zu viel, zu anstrengend, zu herausfordernd sein kann. Und ich bitte dich, dass du immer an seiner Seite stehst. Amen.
Amen.
Ja, wir wollen dich nicht mit leeren Händen gehen lassen und deshalb habe ich dir etwas mitgebracht. Lukas, als dein Bruder Simon vor kurzer Zeit hier war, da hat er so sehr davon geschwärmt, dass er eine Kaffeetasse vom BVB hat und immer wieder gerne daraus trinkt und sich dann glücklich an Dortmund erinnert. Das ist natürlich auch unser Wunsch. Und diese Gemeinde, in die du jetzt schaust, lieber Lukas, das ist deine Gemeinde jetzt. Und diese Gemeinde ist nicht sehr perfekt, genauso wie ihre Leitung. Denn die Tasse, die du eigentlich hättest bekommen sollen, ist natürlich nicht diese Kaffeetasse, die ich jetzt gerade geklaubt habe vom Tisch, sondern wenn du dich einmal umdrehst, diese Tasse. Und die wird dir auch noch zuteil werden, wenn der Auftrag erfüllt ist, dass die Tasse hier ankommt. Desgleichen habe ich überlegt, ist es wichtig, dass wir von Anfang an unseren Auftrag erfüllen, mit Lukas auch zusammenzuarbeiten. Und diese kleine Herausforderung begegnet uns beim zweiten Teil des Geschenkes. Wir schenken dir nämlich, so dass es gelingen möge, und auch Gesche, eine Anteilnahme an einem großen Singen im Stadion, dem Weihnachtssingen des BVBs. Das ist etwas ganz Besonderes. Es ist auch sehr besonders schwierig, an die Karten zu kommen. Da gibt es einen Tag im November, da wird das Kontingent verteilt. Und ihr alle seid jetzt aufgerufen, dafür zu sorgen, dass wir diese Karten auch verschenken können. Insofern, Lukas, darfst du jetzt, ich brauche die tatsächlich auch noch, deshalb ist sie auch hier. Aber du hast das Herz erkannt, was dich erfreuen sollte. Und insofern spricht jetzt noch die Assa ein Grußwort, die kommt jetzt bitte zu uns nach vorne. Die spricht das noch stellvertretend für die anderen Gemeinden rundherum. Ich glaube, Lukas, du darfst dich dann vielleicht auch setzen, wenn du das möchtest. Nein, du wirst ja dann auch noch besser. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein und in eure tollen Gesichter zu sehen. Ich liebe diese Strahlen und so viele Leute da sind. Genau, und wir lieben es, mit euch, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein als Netzwerk 62. Netzwerk 62, für Leute, die es noch nicht wissen, ist ein Ort, wo wir Vernetzung schaffen, wo wir Christen miteinander zusammenkommen und den Herrn dienen, wo wir für und mit Dortmund beten wollen. Genau, und Lukas, du warst das letzte Mal auch dabei und wir durften dich willkommen heißen. Wir dürfen immer mal wieder von Lasse und Norbert Vogel auch mitkriegen, welche Gebetsanliegen es hier in der Gemeinde gibt und wir nehmen es immer gerne mit und es ist so schön. Also vielen Dank, dass du dich entschieden hast, hier zu sein und dass du die Stadt hier bereichern möchtest, hier die Gemeinde bereichern möchtest und dass wir dich auch willkommen beim Netzwerk 62 heißen dürfen. Und auch wir haben ein kleines Geschenk. Wir überlegen uns natürlich auch, wie können wir dich so mit hineinnehmen in Dortmund und in die Gemeinschaft von euren Gemeinden und vielleicht auch andere Leute. Und Wir dachten einfach eben, Netzwerk ist immer ganz wichtig. Und deswegen haben wir uns das Geschenk überlegt. Und zwar ein Gesellschaftsspiel. Und natürlich nicht nur irgendein Gesellschaftsspiel, sondern du darfst natürlich deine liebe Stadt auch viel, viel besser kennenlernen. Und das ist ein ganz spannender Quiz. Und genau, das ist ein Brettspiel, das wir dir noch schenken wollen. Zum Einkommen und dass du einfach hier schnell Leute kennenlernst und mit ihnen ins Gespräch kommen kannst. Liebe Grüße.
Ja, liebe Gemeinde, ich danke euch sehr, dass ihr mich berufen habt, dass ich bei euch meinen Pastorendienst beginnen kann. Ich habe, als ich überlegt habe, hier anzufangen, ein Motivationsschreiben verfasst an den Leitungskreis damals, in dem ich beschrieben habe, was mich motiviert, hierher zu kommen, Pastor zu werden in der FEG Dortmund als Elternzeitvertretung. Das ist ja etwas noch nicht so bekannt ist in unserem Bund. Also wir gehen auch zusammen ein kleines Wagnis miteinander ein und schreiben vielleicht ein kleines Stück FEG-Geschichte miteinander im besten Falle. In diesem Motivationsschreiben habe ich beschrieben, was mich motiviert, als Pastor hier anzufangen. Und was mich motiviert, was mich in Bewegung setzt, ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist der Glaube an die frohe Botschaft, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt. Und ich habe das in diesem Motivationsschreiben konkretisiert und habe gesagt, für mich heißt es, dass es um einen Glauben geht, der Gemeinschaft sucht. Zum Glauben bekommen bin ich nicht durch mich selber und nicht durch eigene Überlegungen, sondern zum Glauben bekommen bin ich in Glaubensgemeinschaften, in Gemeinden. Dort habe ich Glauben entdecken können, lernen können, erfahren können. Und deswegen ist es für mich auch ganz zentral, von einer Glaubensgemeinschaft berufen zu sein und in einer Glaubensgemeinschaft zusammen mit euch der Verkündigung dieses Evangeliums zu dienen. Das Zweite, was mich motiviert und bewegt, ist ein Glaube, der Verstehen sucht. Ich habe viel studiert, ich habe ausreichend studiert und mich fasziniert der christliche Glaube auch deswegen, weil es da etwas zu begreifen gibt. Und das Zentrale, was es für mich im christlichen Glauben zu begreifen gibt, ist die Freiheit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist mir ganz wichtig und deswegen bin ich nicht irgendwo Pastor geworden, sondern in einer freien evangelischen Gemeinde. Und so möchte ich auch meinen Dienst verstehen. Als Dienst, der in die Freiheit führt, in die gottgeschenkte Freiheit. Das ist mir sehr wichtig. Und zum Dritten motiviert mich ein Glaube, der Hoffnung sucht. Für mich hat sich der christliche Glaube als lebendige und starke und vor allem widerständige Hoffnung angesichts von Leben und Sterben erwiesen. Und was ich gemeinsam mit euch machen will, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, ist diese widerständige Hoffnung, dass der Gekreuzigte auferstanden ist, diese widerständige Hoffnung in dieser Welt zu bezeugen und zu verkündigen, gerade angesichts von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und Angst und Sorge. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch und bin sehr froh, hier zu sein und euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam, ja, als Gemeinschaft der Glaubenden das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen. Vielen Dank.
Bestimmt nimmst du die Urkunde gern mit. Es gibt so viele Möglichkeiten, von Gottes Liebe zu erzählen und sie auszudrücken, sie zu erfahren und zu erleben. Und jetzt wird uns eine weitere geschenkt. Das ist die musikalische. Ich danke der Band für ihren Einsatz jetzt.
Gemeinde denke, dann denke ich, dass wir eigentlich gar nicht so eine spontane Gemeinde sind, sondern doch eine ziemlich durchstrukturierte. Der Rudi, der hat heute das Gegenteil bewiesen. Eigentlich hätten Emily und ich heute hier alleine gestanden oder zu zweit und der Rudi kommt rein, was haltet ihr davon? Ich mach mal mit. Ich denke, das ist super, das ist Rudi. Und von daher freuen wir uns, dass wir jetzt zu dritt hier vorne mit euch gemeinsam singen dürfen. Wir singen zwei Lieder. Und der Rudi hat bewiesen, auch diese Gemeinde kann spontan sein. Und vielleicht in Zukunft noch viel stärker. Also Lukas, stell dich auf vieles ein. Und dann wollen wir gemeinsam ein Lied singen. Wir starten. Das passt sogar, Matthias, ein bisschen zu deiner Predigt. Herr, öffne du mir die Augen.
See you high, lifted up, shining in
Es wurde schon davon gesprochen, dass Lukas seinen Dienst schon angetreten hat und er hat unter anderem als Aufgabe auch im Café Zukunft mitzuwirken, Beiträge zu leisten und sein Dienst begann ganz besonders erfreulich dort in Form eines Ausflugs. Es gibt Leute, die davon weit besser berichten könnten als ich. Die haben auch vorhin gesagt, sie würden das tun. Da jetzt keiner zu mir stürzt, werde ich das einfach tun. Ihr seht fröhliche Bilder vom Ausflug des Café Zukunft. 43 Personen sind mitgefahren aus unserer Gemeinde und Freunde sind dazugekommen. Sie sind im Münsterland unterwegs gewesen in einem Freilichtmuseum bei bestem Wetter. Aber ich habe mir sagen lassen, es war gut beschattet. Es war ein ganz spannender und toller Ausflug und ihr seht eine sehr fröhliche Runde, die wissbegierig an einer Führung teilgenommen hat. Ganz herzlich einladen soll ich im Namen der Leitung dieses Café Zukunft zu dem Sommerfest, das am 17.07. stattfinden wird in unserem Gemeindegarten. Wer also, ich sag mal, vom jungen Erwachsenenalter gerade zur Reife aufgestiegen ist, der ist da ganz, ganz herzlich eingeladen. Dann kann ich ganz wunderbar verbinden, was in der Predigt mehrfach angesprochen ist. Sorgt euch nicht. Ihr alle müsst euch nicht sorgen. Ein hervorragendes Team hat dafür gesorgt, dass es gleich zur Feier der Ordination von Lukas ein tolles Mittagsbuffet geben wird. Die Bitte des Teams ist, da wir erst mit einer Tasse Kaffee und bei der schwülen Luft sicher auch mit einem Kaltgetränk anfangen, dass ihr während der ganzen Zeit eure Tasse und euer Glas behalten möget. Jetzt war das der Teil mit der Sorge und nun kommt die Hoffnung. Die Hoffnung des Teams ist nämlich, dass sich noch Spüler finden. Genau genommen am liebsten 4. Oh, ich sehe eine Hand. Leute, 2, 3. Yes, wir sind nah dran. 4. Boah. Also die geheime Zahl war 3, aber ich denke, mit einem mehr geht's schneller. Und dann will ich zum Ende des Gottesdienstes euch noch etwas gestehen. Ich habe auf einem Pfingstfestival am Dünenhof ganz neu mich nochmal inspirieren lassen, was Heiligen Geist angeht, aber eben auch Wahrhaftigkeit. Es ist so unheimlich entscheidend, dass wir im Umgang miteinander wahrhaftig und ehrlich sind. Und ich will euch ganz ehrlich gestehen, selten war ich so aufgeregt wie heute. Ich weiß gar nicht so genau, wo das herkam, aber jeder, der an Lukas vorbeiging, und da ich die Leitung hatte, stand ich ja oft daneben, sagte, hoch, bestimmt bist du ganz aufgeregt. Und ich wurde mit jedem Zuspruch, dass man aufgeregt ist, immer aufgeregter. Und der Gastprediger, der Matthias Ehmann, der hat das natürlich gemerkt und hat mir Mut zugesprochen und hat sehr zuversichtlich vorauseilend gesagt, du wirst das alles gut machen und du bist genau die Richtige dafür. Das wollte ich gar nicht auslösen. Was ich auslösen möchte in euch ist, es tut nichts besser, als wenn einem Mut gemacht wird. Das Zweite, was passiert ist, war noch viel entscheidender. Die Worte von Matthias waren prima. Der hat sofort verstanden, hier ist Hirtensein angesagt. Seelsorge to go, hat er hervorragend gemacht. Und dann wurde gebetet. Und das ist das, was die Sache erst rund macht. Das Gebet. Das Gebet für den Gottesdienst, für die Verkündigung, für den Lukas und natürlich auch für meine Ruhe. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil ich euch jetzt ganz herzlich einlade zum Gebet nach dem Gottesdienst. Wenn du an irgendeiner Stelle in deinem Leben merkst, es könnte dir gut tun, dass dir jemand Mut zuspricht und für dich betet, denn das ist der Schlüssel. Ohne Gott können wir gar nichts tun. Dann lass dich drauf ein, es gibt gleich Menschen hier hinter diesem Paravent, die beten für dich. Denen ist ein Herzensanliegen, dass es dir gut geht und dass das, was dich beschäftigt, sie vor Gott bringen. Und es wirkt. Es tut nicht nur unendlich gut, sondern es hilft deiner Seele und es durchdringt dich mit dem Heiligen Geist. Und deshalb dazu eine herzliche Einladung. Wenn du merkst, es ist etwas, das lässt sich eben nicht in einer kürzeren Form besprechen, dann haben wir ein Seelsorgeteam. Beide vom Seelsorgeteam, die stehen dort hinten, die anderen sitzen hier vorne, unterliegen der absoluten Verschwiegenheit. Dir muss nichts im Kopf sein, dass das irgendwo nach außen geht. Das bleibt bei diesen Menschen, denen es ein Herzensanliegen ist, für deine Seele zu sorgen. Und deshalb lade ich dazu ganz besonders herzlich ein. Ich bin oft Gast und es tut mir gut. Jetzt spricht Matthias den Segen und die Band spielt dann zum Ende des Gottesdienstes noch ein Lied. Wisst ihr das? Super. Hättest du Nein gesagt, dann hätte ich spontan gesungen und der Saal wäre schnell leer gewesen. Matthias, herzliche Einladung, uns zu segnen.
Ja, ich bitte euch zum Segen aufzustehen. Es segne euch, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Gott, der euch in Gemeinschaft ruft, der euch in die Freiheit führt und der euch Hoffnung schenkt. Und so segne dich der Vater, der Sohn und der Geist und bewahre dich und euch in seinem Frieden. Amen.
Super, vielen Dank.
Als wir heute Morgen hier so ein bisschen geprobt haben, da haben wir gesagt, klingt das ein bisschen schräg? Und da haben wir Lukas gefragt, ob er uns schräg hat singen hören. Dann hat er gesagt, eigentlich nicht, aber wir können uns ja so verabreden, wenn es nach oben zu schräg ist, dann gehe ich nach links. Und wenn es nach unten zu schräg ist, gehe ich nach rechts. Ich bin fast versucht, dieses Lied extra hoch und niedrig zu singen, damit wir ins Schunkeln kommen. Aber das Lied selber bringt so viel Dynamik und Lebendigkeit mit, vielleicht automatisch inneres Schunkeln und äußeres Begeistertsein, Leben aus der Quelle.
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir. Leben aus der Quelle.